Nachkriegszeit war auch Schmuggelzeit, Zeit des Organisierens. Die deutsche Wirtschaft lag in Scherben, die Infrastruktur war weitgehend zerstört. Auf dem Land lebte es sich zumeist etwas besser als in den zerbombten Großstädten. Die neu geschaffene Grenze stellte eines von vielen Erschwernissen der Nachkriegszeit dar. Vor allem alleinstehende Frauen, deren Männer im Krieg getötet oder gefangen genommen worden waren, hatten größte Mühe, ihre Familien mit dem Nötigsten zu versorgen. Um den Lebensunterhalt zu sichern, nahmen sie manches Risiko auf sich.
7 Jahre alt war Holger Hottka aus Zobten, als er seine Mutter auf verbotenen Schmuggelwegen nach Bayern begleitete. Zu Beginn einer solchen Tour achteten Mutter und Sohn darauf, weder sowjetischen noch ostdeutschen Grenzstreifen in die Arme zu laufen.
Und so wie diese Streifengänge registriert worden sind, die sich meistens alle 14 Tage geändert haben, so sind wir, also meine Mutter, der Vater war ja noch in russischer Gefangenschaft bis 1949, sind wir dann mit irgendwelchen Schmuggelgut, zum Beispiel Rokoko-Figuren aus Lichte, Schaubach-Kunst hat sich das genannt, im Rucksack aufgestapelt über die Grenze. Der Anstieg zur innerdeutschen Grenze oder damals Demarkationslinie war natürlich nicht einfach. Es war auf knapp 1000 Meter, sage ich mal 200 Meter Höhenunterschied zu überwinden.
Nach dem schweißtreibenden Aufstieg überschritten sie die Grenze und verschnauften in einem kleinen Gebüsch.
Dann, als wir auf die Lauensteiner Ebene, hat sich das genannt, wo es heute zur Thüringen-Warte geht, linkerseits hat man die Burg Lauenstein gesehen, dann mussten wir wieder verharren, weil dann die nächste Gefahr auf uns lauerte, und zwar die bayerischen Grenzer. Die saßen meistens am Sprengelhof. Oberhalb des Sprengelhofs war ein kleines Wäldchen und da drinnen haben sie sich meistens verschanzt. Da ging auch meistens so eine halbe bis eine dreiviertel Stunde drauf, um das genau zu orten. Entweder man hat festgestellt, dass irgendwelche Rauchwolken von Zigaretten aufgestiegen sind oder irgendwelche Bewegungen in diesen kleinen Wäldchen waren. Und dann musste man warten, bis diese Herrschaften sich bequemten, zum Frühstück oder zum Abendbrot zu gehen.
Am Sprengelhof angekommen, wechselte das Thüringer Porzellan seinen Besitzer. Man verkaufte es später amerikanischen Soldaten, die solche Porzellanfiguren gern mit nach Hause nahmen. Die Bewohner der sowjetischen Besatzungszone aber kauften mit der eingelösten Westmark in Lauenstein ein, was daheim nicht zu bekommen war.
Wenn andere uns entgegenkamen von Lauenstein, da hieß es immer, jetzt kommen die Russen. Das war zwar anfänglich etwas erniedrigend, aber es hat uns dann später nichts mehr ausgemacht. Wir waren ja diejenigen, die was wollten. Nachdem wir dann die sogenannte Westmark damals in der Tasche hatten, dann hat meine Mutter eben eingekauft. Eine Kiste Bittlinge, da waren bestimmt 50 Stück drin. Damit haben wir uns einen Monat ernährt, sag ich mal. Bellkartoffeln und Bücklinge, dann noch ein paar andere Lebensmittel. Aber auch zum Beispiel seidene Damenstrümpfe, die in unserer Region ja absolut nicht vorhanden waren, aber gut zu verkaufen waren. Die wurden dann wieder dorthin geschafft, wo diese Porzellanfiguren herkamen. Wenn wir dann zurückgingen, dann hat meine Mutter mich ganzen Oberkörper und überall mit dieser leichten Ware, sage ich mal, seidene, chinesische Seidentücher und Strümpfe und so weiter, bepackt. Und ich bin dann als Kind so mit ausgebreiteten Armen den Berg wieder heruntergebrummt und gesegelt. Und da hat uns auch mich zumindest niemand angehalten. Die Russen, die haben ja nur hinterher geguckt und die anderen, die dann da waren, die haben uns auch nicht vorvollgenommen, weil ja eigentlich das Gelände überall noch begehbar war.